Let it go, sagt man, glaube ich.
Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.
Ja, diese Woche können wir überhaupt nicht über Malo Farlo sprechen.
Nee, die erste Folge ohne Malo Farlo. Wie finden wir das denn?
Schade, also es ist ja eigentlich der Lauf der Dinge, dass man irgendwie immer nach 10, 12 Wochen, naja, sein Format verliert.
Aber meistens sind wir ja immer richtig froh zum Ende hin, dass es dann zu Ende geht, weil die meisten Formate sich ja dann doch zum Ende hin etwas ziehen und sich Dinge wiederholen und so. Aber bei Malo Farlo waren wir ja am Ende doch jetzt ein bisschen traurig, oder?
Ja, das war ja irgendwie ein Format, das in der letzten oder vorletzten Folge erst so richtig Fahrt aufgenommen hat. Oder was heißt erst so richtig? Das war die ganze Zeit irgendwie ein gewisser Thrill. Aber naja, das hat schon mal zum Ende hin nochmal an Fahrt gewonnen.
Das stimmt. Mal gucken, ob unsere anderen Formate das auch schaffen. Wir reden jetzt zuerst über Temptation Island und da sind wir nämlich auch schon bei Folge 10.
Genau, und es geht auch hier ganz, ganz scharf aufs Ende zu. Wir sind jetzt erstmal reingestolpert in ein Schlüsselloch, das an sich irgendwie für uns relativ wenig Neues gebracht hat, für Nasrin aber den nächsten Tiefpunkt, weil sie wieder schlimme Dinge gesehen hat, die Josh gemacht und gesagt hat.
Schlimme Dinge, das klingt so witzig, als wäre er halt so ein kleiner Junge, ja. Der halt, du warst ein ganz böser Junge.
Ja, aber ich bin halt auch ein Junge und im Unterbewusstsein.
Boys will be boys.
Genau, verteidige ich ihn unbewusst.
Ich bin froh, dass du das zumindest nicht bewusst tust und Josh nicht verteidigst. Ich glaube, da gibt es auch nicht mehr allzu viel zu verteidigen. Ja. Und ja, in der Folge hat er dann auch genauso weitergemacht wie bisher.
Ich wollte es gerade sagen, es ist ja nicht so, dass da jetzt so ein Prozess einsetzt, wo man sagt, okay, aber so auf die letzten 3,5 Meter will er es dann doch nochmal irgendwie rumreißen. Er möchte es nicht rumreißen, glaube ich.
Ja, und das, obwohl er ja sogar mit Phil darüber geredet hat, dass Josh ja schlimmere Bilder produziert als Nasrin. Also das ist ihm ja schon klar. Mhm. Und das, obwohl er ja sogar ein bisschen zu knabbern hatte an den letzten Bildern, die er von Nasrin bekommen hat, beziehungsweise von dem Verführer mit dem Kissen und so.
Aber was er wieder so super krass schlimm fand.
Ja. Das ist anscheinend auch so ein No-Brainer für die Produktion. Einfach Leute Kissen bedrucken lassen oder halt andere Gegenstände und die den Verführern in die Hände drücken.
Ja, es ist easy pick scheinbar. Also es hat ihn wirklich aufgeregt. Ich habe mich ja schon bei Umut gefragt, ob es mich so aufregen würde, wenn jemand das mit einem Bild von uns machen würde. Und ja gut, es ist dann auch wieder eine Frage, wie intakt die Beziehung ist. Aber ich würde mir immer denken, ja, dann wirst du den schon nicht gegeben haben.
Ja, wobei Jana Maria das dann ja tatsächlich gegeben hat.
Ja, wobei Umut dann wiederum ihr ja auch einen Grund gegeben hat. Das ist dann ein Henne-Ei irgendwo,
ja, ja,
ne?
Das stimmt, das stimmt. Dann einmal kurz einen Schritt weg von Josh. Ist dir aufgefallen, dass Mo und Sandra, die schlafen ja jeden Abend immer zusammen auf der Couch an. Ich habe mich ja schon einmal gewundert, ob die keine Rückenprobleme haben. Und ist dir aufgefallen, dass die sogar in ihren Straßenklamotten mit Schuhen auf der Couch schlafen?
Mit Schuhen?
Ja.
Ich könnte das nicht. Ist mir nicht aufgefallen.
Es ist ja, also ich habe jetzt noch weniger Verständnis dafür, dass sie da jeden Abend auf der Couch schlafen.
Ja, also die sind ja auch schon immer ganz schön besoffen, das hört man ja auch schon. Aber zieht euch da wenigstens die Schuhe aus.
Ja, und auch in so richtigen Hosen zu schlafen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Sandra aussieht, ob sie da jetzt noch ihren BH anhat oder so. Aber das muss doch alles furchtbar unbequem sein.
Ja, vor allem, wenn das irgendwie 4 Nächte am Stück ist, ne? Also Eine Nacht geht ja mal alles, ne? Da schläft man aber auf dem Boden, aber boah, so. Nee, also dann, ich verstehe nicht, warum die das tun.
Nee, also ich muss auch sagen, von allem, was bisher in dieser Temptation Island Staffel passiert ist, habe ich dafür am wenigsten Verständnis.
Ja, auch für dieses Tanzen, was Josh da die ganze Zeit macht?
Ja.
Okay, ist
also
notiert.
Ich würde es ihnen jetzt nicht vorwerfen als Partnerin, also dass sie da jede Nacht kuscheln und so schon, aber jetzt nicht, dass sie auf dem Sofa schlafen an sich. Aber das ist auf jeden Fall das, was mich am allermeisten verwundert.
Ja, das stimmt. Ja klar, bei Temptation, da gehen ja Leute hin, die dann schon irgendwie eher extrovertiert trotz Partnerschaft mit anderen Leuten umgehen, ne?
Das hast du jetzt schön umschrieben.
Ja, schöner Euphemismus, ja. Auf jeden Fall.
Ansonsten hat man ja die Abschiedsstimmung schon gemerkt. In beiden Villen wurden die letzten Partys gefeiert, auch mit sehr viel Enthusiasmus, mit sehr viel Liebe füreinander. Bei den Männern hat sich das dann eher in körperlicher Nähe geäußert, bei den Frauen in deren Villa eher in ja, Zuneigungsbekundung und Tränen. Und ich finde, da hat man richtig so gemerkt, was für Freundschaften da entstanden sind. Da war, stand halt wirklich so Liebe, platonische Liebe im Raum. Mhm. Und in der Männervilla wusste man jetzt gar nicht, welche Hand zu wem gehört und wer da gerade wen antatscht.
Und genau, und da wurde auch wieder ganz viel gestrippt, männerseitig, ne, für die Frauen. Und ja, denen hat das bestimmt Spaß gemacht, weil die haben ja auch keine Freunde, ne?
Richtig. Also. Und dann wurden auch noch die Temptation Awards vergeben, allerdings nur in der Männervilla.
Ja.
Und es waren auch wieder so hervorragende Kategorien wie heißester Buddy, heißeste Vergebene, heißeste Verführerin, schönster Po und Flirtkönig. Und ich habe mich gefragt, also weil das sind ja schon die meisten davon recht sexistische Kategorien. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob das bewusst jetzt nur in der Männervilla gemacht wurde und in der Frauenvilla nicht, weil es ja auch immer noch so diesen alten Trope gibt, dass halt die vergebene Frau, so ne Sinnbild für Ehefrau, ist die Heilige, die Mutter. Und die Single-Frauen, die Verführerin, sind die in Anführungsstrichen Huren, die man halt ruhig sexualisieren darf. Und deswegen kann man da ruhig darüber reden, wer den schönsten Po hat und wer am sexiesten ist. Aber in der frauenvergebenen Villa, da passen dann solche Kategorien nicht rein, weil da sind es dann halt eher andere Werte, eher so dieses fürsorgliche, wer ist eine gute Partnerin. Das wären dann eher die Kategorien, die dahin gehören. Oder ob sie vielleicht mit den gleichen Kategorien das wirklich in der Frauenvilla gemacht haben und wir es einfach nicht gesehen haben, weil irgendwie nicht genug Platz in der Sendezeit oder zu langweilig oder whatever.
Ja, schwierig, würde ich sagen. Also ich kann mir eigentlich eher vorstellen, dass die das ja aus eben diesen erlernten Gesellschaftsmechanismen heraus nicht überhaupt gar nicht erst probiert haben. Ich wollte das mit was begründen, was mir gerade zerbrochen ist, weil ich wollte gerade sagen, na oder hast du schon mal eine Temptation Island Folge gesehen, wo die Mädels auf dem Partyboot waren und die Männer am Strand und geguckt haben? Aber ja, haben wir. In der Tommy-Sandra-Staffel waren ja die Frauen auf dem Boot. Deshalb hat sich Sandra ja beschwert, dass Tommy nicht zu ihr geschwommen ist.
Ja, das stimmt.
So, und von daher ist mein Argument mir leider gerade zerbrochen. Aber an sich bin ich trotzdem der Meinung, dass die das gar nicht erst versucht haben, weil natürlich, nein, bei denen muss man diese Freundschaftskategorien machen. Man sieht das ja auch allein schon an der Verführungsart der Verführer und der Verführungsart der Verführerin. Ich finde, das hat sich über die Jahre schon ein bisschen angeglichen. Du hast ja
aber
jetzt
minimal.
Minimal. Ich finde aber in den frühen Staffeln hast du halt immer so Pick-up-Artists, die dann halt gesagt haben, ja, und jetzt muss ich so der Verständnisvolle sein. Und die Jungs, die da jetzt sind, da habe ich das Gefühl, ja, die sind halt irgendwie verständnisvoll, sie würden aber auch jetzt irgendwie so Party machen, machen sie ja auch, aber jetzt halt nicht so richtig wild.
Ja, also ich würde auch sagen, wenn sich was verändert hat, dann auf jeden Fall in der Frauenvilla. In der Männervilla, ja, müsste man jetzt natürlich 1:1 vergleichen, aber da würde ich sagen, dass das halt ja sehr wenig Entwicklung gegeben hat.
Ja, da gibt's gar nichts, nee.
Und gerade da ist es dann halt so witzig, wenn Josh und Phil dann irgendwie darüber reden, dass ja irgendein Männerbild altmodisch ist und nicht mehr passt und so, was natürlich an sich total richtig ist, wenn sie darüber reden, dass Männer mehr Gefühle und auch Schwäche zeigen sollten. Aber halt gerade in dieser Villa, wo die jetzt 2 Wochen lang bewiesen haben, dass sie die Löwen sind, die halt immer noch irgendwie Gazellen aufreißen wollen. Ja, es ist ja schon ein bisschen witzig.
Die ihre Augen auch beim 50. Mal nicht davon lösen können, wenn da eine Verführerin oben ohne im Pool ist.
Ja, und die halt auch keinen Widerspruch darin sehen, wenn sie mit einer Verführerin das Bett oder Sofa teilen und irgendwie mit der sehr eng tanzen und was weiß ich was. Und im gleichen Atemzug dann ihre Partnerin, ihre treue Partnerin erwähnen, die halt in der Villa nebenan brav auf sie wartet.
Wen meinst du denn? Ja, nee, total. Also diese Doppelmoral, gut, in dem Moment, in dem Mo das gesagt hat, war er, glaube ich, auch ziemlich betrunken. Aber ich glaube, er könnte das ja mal transferieren zu seinem nüchternen Zeitpunkt.
Ja, und also gerade bei Temptation ist das irgendwie auch immer eine schlechte Ausrede, weil die sind ja jeden Abend sehr betrunken.
Das stimmt. Ja. Mo hatte dann tatsächlich auf dem Sofa auch nochmal dieses Gespräch mit Sandra, die von allen immer Sandra genannt wird. Und ich mich echt frage, heißt sie eigentlich Sandra? Wir wissen es nicht. Wir können es auch gar nicht wissen. Wo sie ihn, glaube ich, nochmal drauf ansprechen wollte, ob er jetzt nur in der Beziehung untreu war. Und er es dann aber nicht sagen wollte, weil er es lieber Vivian selbst sagen wollte. Und dann aber 4 Minuten später gefühlt es dann doch gesagt hat.
Ja, und dann auch noch zeitlich eingegrenzt hat, wann das denn war und so. Also da hat er sich nicht so clever angestellt.
Nee, also ich habe den Gedanken eigentlich erst schön gefunden, dass er gesagt hat, okay, ja, mir ist hier klar geworden, ich muss ihr das sagen. Und ne, das ist ja erstmal eine Entwicklung, die man auch, abgesehen davon, dass er mit Sandra in Schuhen auf dem Sofa schläft, ihm glauben kann. Aber dass er dann nicht stringent dabei bleibt, ist irgendwie blöd.
Ja, also ich bin auch wirklich sehr gespannt auf das Lagerfeuer. Es klang jetzt ja so, als würde Mo auf jeden Fall um Vivien kämpfen wollen, als würde er das gerade biegen wollen, sich erklären wollen und auch ja eben einfach Reue zeigen und dass er sich verändert hat oder verändern möchte. Ist natürlich die Frage, ob er bis dahin es noch schafft, treu zu bleiben und ob Vivien das halt annimmt.
Ja, das stimmt. Vielleicht kann er sie am Ende mit einem Blickduell überzeugen, weil da hat er geübt mit Sandra ganz
fleißig. Stimmt, er wollte ja auch kämpfen. Dann ist ja ein Blickduell genau das Richtige.
Ja.
Kann man gucken, wer gewinnt.
Das stimmt. Wie gesagt, du hast aber schon angesprochen, vorher hat er noch sein Temptation-Date vor sich und zwar natürlich mit Sandra und einem Dinner und einer Übernachtung. Auch Josh wird ein Temptation-Date mit seiner Victoria in Anführungszeichen bekommen. Auch da wird es eine Übernachtung geben. Tammo hingegen kriegt etwas ganz Besonderes. Wahrscheinlich trifft er einfach Marie schon.
Glaube ich auch.
Und Phil wird irgendwas Außergewöhnliches treffen, vielleicht eine Familie oder einen Psychologen.
Ich glaube, also Phil wird ja ein außergewöhnliches Date haben und Laura wird auf etwas treffen, womit sie auf gar keinen Fall gerechnet hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass die beiden quasi so eine Art Paartherapie als Date bekommen.
Ah.
Ich hoffe nicht wieder mit dem Männercoach.
Bitte nicht mit dem Männercoach.
Aber ja, also das könnte ich mir vorstellen, dass das damit gemeint ist, weil er jetzt ja gerade auch hier ne von seiner verletzlichen Seite geredet hat und sowas und dass die halt dann so ein gemeinsames Gesprächsangebot bekommen.
Das wäre aber eine schöne Überraschung.
Ja, finde ich auch.
Das wäre gut.
Aber bei Tammo bin ich auch voll bei dir. Ich glaube, er wird einfach Marie treffen, da gibt es dann nicht groß was zu klären.
Ja, ich fand bei der Verkündung war Lola gegenüber Marie sogar noch deutlicher, da hat sie nämlich von einer Überraschung gesprochen und ja, komm, also es ist halt Tammo.
Und das ist ihr größter Wunsch in der Erfüllung.
Ja, genau.
Geht.
Ja, und ich glaube ja nicht, dass ihr größter Wunsch ist, dass, keine Ahnung, ihre Mutter auch mal in einer TV-Show auftaucht, in der sie ist oder sowas.
Wer weiß.
Weiß das schon. Vivien wird ein Date mit Maurice bekommen und zwar hoch hinaus. Vielleicht steigen sie in den Alex Petrovic Heißluftballon. Nasrin wird ein Date bekommen, das ihr Wahrheit bringt.
Klarheit,
oh. Ein K sieht offenbar sehr aus wie ein W.
Ja, und da könnte ich mir vorstellen, dass sie dann tatsächlich eine Freundin oder ein Familienmitglied trifft, mit der sie sich dann halt darüber austauschen kann.
Das kann sein. Oder vielleicht, was auch spannend wäre, mit einer Verführerin aus der Männervilla, die ihr vielleicht nochmal so Dinge über Josh berichten kann.
Ah, das wäre auf jeden Fall wirklich etwas, was es noch nie gegeben hat.
Ja, wir wünschen uns mehr Dinge, die es noch nie gegeben hat. Und natürlich Laura, von der ich jetzt auch fest davon überzeugt bin, dass sie mit Phil bei einer Paartherapie landen wird.
Schön, dass ich dich direkt fest überzeugen konnte.
Ja, also definitiv. Das war einfach sehr, sehr gut dargelegt.
Ich bin nur gespannt, ob es wirklich der Männercoach ist oder die Coachin oder jemand ganz Neues.
Ich will nicht, dass es der Männercoach ist. Der war so cringe.
Die nächste Folge wird auf jeden Fall heftig. Nicht, weil wir das finale Lagerfeuer von Tammo und Marie sehen. Ich glaube, das wird sehr okay. Mhm. Wahrscheinlich sehr romantisch. Sondern, weil sie auch schon Nasrin und Josh finales Lagerfeuer und natürlich dann eben die Temptation Dates davor in die Folge packen. Und wir sehen, dass Josh mit Victoria im Whirlpool ist. Und wir sehen, wie er zu Nasrin beim finalen Lagerfeuer sagt, Achtung, die nächsten Szenen werden spicy. Und wenn er das schon sagt.
Ja, oder es ist irgendwie so ein Teaser für die Szenen mit dem Kissen. Aber nee, vielleicht ist das wirklich für was in der Temptation-Nacht passiert.
Ja, ich glaube schon.
Ja. So habe ich das gar nicht interpretiert.
Also ich finde, also wenn da jetzt wirklich irgendwas passiert sein sollte in Richtung Kuss oder andere Intimitäten, wäre das auf jeden Fall eine sehr schlechte Ankündigung dafür.
Ja.
Wir werden es nächste Woche herausfinden.
Und dann kommen wir zu einem Format, wo wir, wenn es schlecht läuft, Nasrin und Josh vielleicht nächstes Jahr sehen.
Ich glaube, diese Überleitung haben wir jetzt schon zum dritten oder vierten Mal gemacht, aber ich finde sie trotzdem weiterhin okay.
Ja, vielleicht haben wir sie noch 2-3 Mal, je nachdem, ob es ein Wiedersehen gibt oder nicht. Weil wir halten ja doch immer die gleiche Reihenfolge, ne?
Das stimmt. Jetzt reden wir natürlich über Prominent getrennt, Folge 8. Und die begann so, wie Folge 7 aufgehört hat, nämlich mit der Challenge.
Genau, und ich muss mich, weil ich was gesagt habe, bei Mike Sees entschuldigen.
Ich habe dir gesagt, lehn dich nicht so weit aus dem Fenster.
Mike Sees hat erstmal mehrere Bälle sonst wohin geworfen, hat es dann aber geschafft, einen Korb zu erzielen und 500 Euro für die Gruppe zu safen.
Und damit hatten wir bei der Challenge genau das gleiche Ergebnis, was die andere Gruppe auch geschafft hat. Denn Mike war der Einzige aus seiner Gruppe. Nach ihm käme Sarah mit 1000 Euro. Und die hat zwar auch sehr oft werfen können, aber genau wie Melina nicht getroffen. Und somit hat auch diese Gruppe 13.000 Euro verspielt. Und somit ist der Jackpot nun bei 1.000 Euro.
Ja, und die anderen haben alle ganz fleißig ausgerechnet. Das ist ja nur noch 1% der Gesamtgewinnsumme. Das ist nicht so viel. Glaubst du, die werden nochmal die Chance bekommen, ein bisschen was aufzustocken?
Ich glaube schon. Also wahrscheinlich wird es dann trotzdem irgendwie die günstigste prominent getrennt Staffel, die RTL jemals produziert hat. Ich meine, gut, viele gab es da auch noch nicht. Aber das wäre halt schon krass, wenn die am Ende wirklich nur mit 1.000 Euro da rausgehen würden.
Ja, also das wäre halt super weh. Es sind ja auch noch zwei, die eben ja keine Einheit mehr bilden. Die müssen sich das dann auch noch teilen. Ja. Das sind dann 500 für jeden.
Brutto.
Ja, wobei werden Gewinne nicht anders versteuert als Gagen?
Das weiß ich nicht. Früher hat man immer gesagt, wenn man bei Wer wird Millionär gewinnt, dann hat man irgendwie ein Jahr Zeit, um das ganze Geld zu verprassen oder anzulegen und danach muss man irgendwas versteuern. Aber ich weiß nicht, ob das nur eine Urban Legend war.
Nee, ich glaube tatsächlich irgendwie Glücksspielgewinne sind im ersten Jahr steuerfrei. Aber ich lehne mich jetzt schon wieder sehr weit aus dem Fenster, falls unter euch SteuerberaterInnen sind.
Die sich mit sowas auskennen.
SteuerberaterInnen, die schon mal jemanden vertreten haben, der was gewonnen hat. Dann meldet euch doch auch bei uns und sagt uns doch mal, wie das so abläuft.
Ja, ist vielleicht auch für uns hilfreich für die Zukunft, weil du hast dich ja auch mal bei Wer wird Millionär beworben und vielleicht brauchen wir dieses Wissen irgendwann.
Das stimmt. Und bei Gefragt gejagt.
Ja.
Aber ich bin nirgendwo genommen worden. Naja.
Ich glaube, die Story haben wir auch schon mal erzählt, dass du tatsächlich eingeladen wurdest, aber dein E-Mail-Postfach nicht geöffnet hast.
Ja. Gut.
Naja, wir könnten heute diejenigen sein, die sagen, ja, wir wissen ganz genau, wie das mit Gewinnen aussieht.
Das stimmt, wobei bei Gefragt, ja, kann man ja nie so viel gewinnen, dass man das nicht nach einem Jahr schon ausgegeben hätte.
Wie auch immer, die prominent getrennt GewinnerInnen, die werden vielleicht am Ende auch gar nicht dieses Problem haben, weil sie nur mit 500 Euro brutto da rausgehen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall war die Stimmung diesmal trotzdem nicht so schlecht wie nach den letzten Spielen, wo sie so krass verkackt haben. Da war jetzt schon so ein bisschen Galgenhumor. Die Produktion hat dann auch mal so einen Obstteller und ein bisschen Sekt springen lassen. Und dann haben sie auf ihre verbleibenden 1.000 Euro angestoßen.
Allerdings nicht allzu lang, weil die Produktion dann direkt so ein Spiel nachgeschoben hat, wo Leute zugeben mussten, ob sie jetzt schon mal jemanden betrogen haben und so weiter. Und das hat, glaube ich, für den geplanten Stress gesorgt.
Ja, auf jeden Fall. Es wurde sehr viel gestritten. Viel mehr habe ich mir dazu auch nicht notiert. Es wurde halt einfach gestritten. Das waren ja eigentlich auch die alten Streitereien, die wir alle schon mal gesehen haben jetzt.
Nico fand, er hat sehr gut argumentiert, indem er einfach weggelaufen ist. Er hat geschrien und ist weggelaufen und fand, dass das sehr erwachsen war.
Ja, er hat dann ja noch gesagt, dass er sich auf jeden Fall sehr weiterentwickelt hat und eigentlich ein super Typ ist.
Mensch, das hat er exklusiv. Gut, kommen wir zu dem nächsten Gespräch, das jetzt auch nicht so viel fruchtbarer war, aber auf mehr Fruchtbarkeit angelegt war. Die Zeit zu zweit für Mike und Michelle. Und das Grundproblem dieser Zeit zu zweit war in meinen Augen, dass der in dieser Beziehung untreu war, unbedingt eine Entschuldigung haben wollte.
Ja, ich habe auch nicht so ganz verstanden, wofür er die wollte.
Ich auch nicht.
Aber er wollte unbedingt von Michelle eine Entschuldigung und hat aber auf der anderen Seite nicht eingesehen, dass sie einfach ein bisschen Verständnis für ihre Situation haben wollte.
Ja, und also klar, wir sind immer nur bei den Shows dabei gewesen, aber ich glaube, er hat sich immer untergebuttert gefühlt, das hat er, glaube ich, gesagt. Aber zumindest im Sommerhaus haben wir jetzt ja nicht gesehen, dass sie diejenige gewesen ist, die jemanden untergebuttert hat, sondern er hat sie da ja sehr, sehr toxisch behandelt.
Ja, ich habe die Staffel ja gar nicht gesehen, aber ich glaube das jetzt natürlich. Also sowieso, ich habe es auch vorher schon geglaubt, aber jetzt, wo ich ein bisschen was von ihr mitbekommen habe, glaube ich das natürlich auch sowieso noch mehr.
Und das ist halt das Problem, dass er, ich will jetzt gar nicht sagen immer und in jeder Situation, da fehlt mir auch einfach der Einblick, aber dass er, glaube ich, sehr oft in vielen Streitsituationen durchaus Täter ist und trotzdem sich für das Opfer hält.
Ja, und immer so auswendig gelernt wirkende Sätze sagt, wie halt immer dieses, ne, du stellst dich immer als Opfer dar und ich bin nur fremdgegangen. Es ging mir nicht um Sex, sondern ich wollte verstanden werden. Also halt irgendwie immer so richtig krasse, klischeehafte Sätze, die er sich da überlegt, die ich ihm auch einfach nicht abkaufe.
Nee, die er so aus dem Film hat irgendwie.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, also deshalb war diese Zeit zu zweit für mich so überhaupt nicht ergiebig. Ich habe mir da auch wirklich nicht viel aufgeschrieben, außer dass Michelle halt dann eine rauchen gegangen ist und dann ist sie wiedergekommen und dann sind irgendwie beide, ja, waren beide irgendwie nicht zufrieden mit dem, was passiert ist und Mike ist dann aufs Klo gegangen und hat sich ein paar Krokodilstränen aus den Augen gedrückt.
Ich glaube jetzt schon, dass es für beide trotzdem auch sehr emotional war, einfach weil sie ja auch komplett unterschiedliche Standpunkte hatten. Und ich glaube, egal aus welcher Perspektive du kommst, wenn du merkst, dass du bei deinem Gegenüber auf so eine Wand stößt, dann ist es halt frustrierend.
Mhm.
Also ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass es unbedingt Krokodilstränen waren. Die hatten ja auch einfach eine Beziehung, die ja schon für beide irgendwie sehr intensiv war.
Ja.
Ja, also ich glaube, da können wir dann jetzt nicht so drüber urteilen, wie emotional das jetzt am Ende wirklich für beide war.
Na gut, okay. Da lenke ich dann ein. Dennoch war sie irgendwie für die Zuschauenden, die jetzt nicht in jeder Situation dabei waren, irgendwie nicht ergiebig, diese Zeit zu zweit.
Auch nicht so ganz ergiebig waren diese ganzen Taktikgespräche, die jetzt im Haus stattgefunden haben, wo jetzt immer alle gegenseitig irgendwie versucht haben, sich zu manipulieren und herauszufinden, wer jetzt wen nominieren wird. Und jeder da irgendwie seine eigene Agenda fährt.
Na, nicht ganz. Es gibt ja schon irgendwie zwei Zweierteams hier, Mike und Nico, Vater und Sohn und Lukas und Tim. Und Tommy so ein bisschen in der Mitte, der sich, oder Tommy und Sandra so ein bisschen in der Mitte, die sich so gar nicht in die Karten gucken lassen.
Genau, und die ja tatsächlich dann versuchen, beide Seiten so ein bisschen für sich zu gewinnen.
Mhm.
Und ich finde es krass, dass weder Tommy und Sandra noch Tim und Melina gesehen haben, dass eigentlich Mike die größte Gefahr ist. Also auch gerade bei Tommy und Sandra, dass sie jetzt nicht sehen, dass sobald dann Tim und Melina raus sind, dann halt noch Lukas und Chiara rausgewählt werden, aber dass sie dann...
Nee, das ist ja die letzte Nominierung.
Ach ja, stimmt.
Danach kommt es ja auf Fähigkeiten
an.
Ah,
okay, nee, dann habe ich das falsch auf dem Schirm. Ja, gut.
Ja, dadurch, also das ist ja halt das. Die haben ja auch, Tim und Lukas haben ja besprochen, nee, Mike brauchen wir nicht rauswählen, weil danach wird nur noch gespielt und dann erledigt sich das Problem von... Allein.
Ja, mhm. Okay, nee, gut, dann bin ich ganz bei denen.
Ja, genau, deshalb, also ich hätte an Tommys Stelle auch eher nach der Emotion gehandelt und Nico rausgeworfen, weil der meinen Bro Max rausgeschmissen hätte. Ich kann aber auch verstehen, dass Tommy Tim und Melina für das stärkere Paar hält.
Ja.
Also ist jetzt nichts so Überraschendes.
Ja, das stimmt. Am Ende waren Tommy und Sandra das Zünglein an der Waage. Es wurden nominiert Nico und Sarah mit 2 Stimmen, nämlich von Lukas und von Tim. Und Melina und Tim haben 3 Stimmen bekommen von Michelle, Sarah und Sandra.
Genau, und damit dachte man eigentlich, Sache ist gegessen, aber Pustekuchen. Anstatt einfach nach Hause zu fahren, gibt es eine Exit-Challenge, wo Tim und Melina gegen Sarah und Nico antreten werden. Und damit hat RTL natürlich wieder gezeigt, dass sie schon immer ein bisschen Einfluss darauf nehmen können, wie denn etwas ausgeht. Und ich bin sehr gespannt, zu welchem Spiel die beiden antreten oder die 4 antreten müssen und wie das ausgeht. Ich tippe da schon auf Tim und Melina, weil die in meinen Augen ja stärker sind.
Ja, wobei Nico ja eigentlich gerade bei so Sachen, die halt körperlich betont funktionieren, auch bisher ganz gut war.
Mhm. Ja, also ich nehme aber an, dass es bei sowas schon auf irgendwie beides ankommt. Und wenn ich mich jetzt recht entsinne, wissen wir ja schon, was das Spiel ist. Wir wissen nur nicht, wie es funktioniert. Denn sie müssen nämlich am Strand diese Würfel, auf denen Ärsche, Brüste, Penisse und Hintern, glaube ich.
Ja, stimmt.
Irgendwas müssen sie damit machen.
Ja, gut. Also du tippst, dass Tim und Melina weiterkommen.
Ja.
Dann tippe ich einfach mal dagegen.
Ah, dann war ja wieder klar.
Dann kommen wir doch noch zu unserem dritten Format.
Ex on the Beach, Folge 3. Und die hatte, also du warst ja letzte Woche nicht so überzeugt. Warst du diese Woche wieder überzeugter?
Ja, doch schon. Also es gab jetzt schon noch mal so ein paar Plot-Twists, mit denen ich auch nicht gerechnet habe.
Ich auch nicht. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber erstmal kam Nele an den Strand. Wir haben Nele so richtig kennengelernt. Und zwar von ihrer krawalligen Seite. Sie hat Markus erstmal so einige Vorwürfe gemacht, hat sich auch über ihn lustig gemacht. Auf eine Art, auf die wir uns auch schon über ihn lustig gemacht haben, dass er halt denkt, er sei der ganz große Hollywood-Star aus L.A. und er wäre Tupac, was ich nicht so ganz verstanden habe.
Ja, ich glaube, sie meinte das irgendwie wegen seiner Frisur oder so, was natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt war. Und ich muss sagen, ich fand schon so ein bisschen unter der Gürtellinie.
Es war, auf jeden Fall, also das war auch schon ein bisschen drüber, muss ich auch ehrlich gesagt sagen.
Genau, also ich meine, klar, so, ne, dass man sich halt über Arroganz von Menschen lustig machen kann, völlig legitim, finde ich. Aber sobald man halt irgendwie das Aussehen von anderen kommentiert, auch wenn es der Ex-Partner ist, gerade dann noch im Fernsehen oder vor Publikum, da saßen ja noch andere davor, das ist dann halt, das geht leider nicht. Also es geht nicht, leider nicht, es geht nicht.
Es geht eigentlich nicht. Genau. Ne? Genau. Aber leider ging das da in dem Format eben doch. Das Terror-Tablet hat das gemacht, was es seit 2,5 Staffeln eigentlich immer macht. Das Ex-Paar auf ein Date schicken, da wird niemand anders reingeworfen, sondern das Ex-Paar geht auf ein Date. Die kam wieder vor eine Fototapete und diesmal war es eine Theaterkulisse.
Und die Challenge, die sie dann da hatten, oder das Spiel, das war halt schon ziemlich gut. Sie sollten sich gegenseitig als Nele bzw. Markus verkleiden und sich dann nachspielen, was natürlich auch total darauf angelegt war, dass sie sich gegenseitig aufs Korn nehmen. Und ich muss sagen, Nele hat schon funny gemacht und Markus, der ja Schauspieler ist, hat wirklich enttäuscht.
Ja, zumal Markus Nele ja so gespielt hat, dass sie von sich in der dritten Person spricht. Er lag ja dann immer da und hat gesagt, Nele macht dies und Nele macht das. Und ich kenne Nele jetzt nicht so gut, aber in dem Format hat sie jetzt bisher noch nicht so in der dritten Person von sich gesprochen.
Ja, Markus hat das Drehbuch nicht verstanden.
Nee, eindeutig nicht.
Aber ich muss ihn jetzt auch einmal in Schutz nehmen. Ich finde, dass er wirklich sehr geduldig und stoisch auf ihre ganzen Beleidigungen reagiert hat. Er hat das wirklich alles verletzt, aber mit Geduld ertragen. Mhm. Und obwohl er ja schon so in die Ecke gedrängt wurde, hat er sich trotzdem noch getraut, ihr zu sagen, dass er eigentlich gehofft hatte, dass sie ihm eine zweite Chance gibt. Und ich finde, da muss man schon sagen, Hut ab, weil wir haben auch schon viele andere Situationen erlebt, wo dann irgendwie Ex-PartnerInnen sagen, du reagierst negativ auf mich, dann mache ich dir die Hölle jetzt erst recht heiß. Und er hat da, finde ich, schon Stärke bewiesen, indem er halt trotzdem zu seinen Gefühlen stand.
Das stimmt, ja. Also, wer bin ich da jetzt auch so komplett drüber zu urteilen, dass Markus jetzt der Böse und Nele die Gute ist? Ich meine, ich kenne die beide nicht. Bei einem ausgewachsenen Fight könnte sich keiner von beiden auf mich verlassen, wie man so schön sagt. Ich fand halt auch, dass Markus da ruhig geblieben ist. Vieles von dem, was Nele ihm vorgeworfen hat, geht in meinen Augen nicht. Wobei, auch da kann sich Nele jetzt nicht hundertprozentig auf mich verlassen. Sie hat sich ja teilweise auch schon in irgendeiner Form widersprochen. Also, was jetzt vielleicht dann tatsächlich ist oder was sie ihm jetzt vorwirft einfach oder ein bisschen zuspitzt, damit es schlimmer klingt, weiß ich halt auch nicht. Ich glaube, die beiden haben noch Klärungsbedarf und ich hoffe, sie kommen noch in irgendeiner Form dazu.
Und das ist halt die Frage, weil wir haben gesehen am Ende der Folge, wie sie halt wieder in einen Streit geraten sind und er dann abbrechen wollte und auch tatsächlich schon ins Mikro gesagt hat, ich möchte hier raus, ich möchte abbrechen. Mhm. Und ich meine, das ist jetzt ja nicht Dschungelcamp, ich bin ein Star, holt mich hier raus, wenn man nur einmal den Satz gesagt haben muss und sofort ist Abbruch. Ich nehme an, er wird dann nochmal in die Interviewbox gerufen worden sein, er wird sich dann nochmal irgendwie mit Produktionsmitarbeitern unterhalten und vielleicht schaffen die es, ihn nochmal umzustimmen. Vielleicht sagen die, komm, schlaf nochmal eine Nacht drüber und guck, wie es morgen ist, wenn du auch ausgenüchtert bist. Aber es kann natürlich auch sein, dass er jetzt ernst macht und dann wirklich einfach direkt aussieht.
Ja, klar, das kann total sein und das würde die beiden halt schon zumindest in der Show um ihr Gespräch bringen. Aber diese Szene hat mich so an diese Klassenfahrten oder Jugendfeiern erinnert. Wenn man halt so zusammen säuft und sagt einer was Fieses und dann rennt einer weg. Und dann muss man den irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde suchen, bis der dann irgendwie traurig auf einer Treppe sitzt oder auf dem Feld sitzt. Ja, zwischen Erdbeeren mit so einem 5-Liter-Fass, das er sich dann gerade noch mitgenommen hat.
Ja, ich glaube, so mit der Verkaufsbrille auf, es wäre für Nele auch nicht gut, wenn Markus abbricht, weil sie ist noch zu neu, sie hat noch zu wenig Story erzählt, als dass sie ohne Markus schon spannend wäre für die Show.
Ja.
Also sie müsste dann halt sofort switchen und sich sofort irgendeinen anderen Mann suchen oder eine andere Geschichte einfach in der Villa suchen. Aber eigentlich will sie jetzt ja gerade noch die Geschichte mit Markus erzählen. Also für sie wäre das nicht so gut, wenn er wirklich abbricht.
Nee. Markus, wenn der tatsächlich jetzt das Haus, die Villa verlassen würde, wäre er allerdings nicht der Erste, der diese Staffel verlässt. Der Erste war Ryan. Und hast du damit gerechnet?
Überhaupt gar nicht. Das Terror-Tablet hat gerufen oder gelacht und hat Ryan rausgeschmissen. Und ich dachte bis zuletzt, dass das ein Scherz ist, dass es halt wieder irgendwie so eine Nummer ist von wegen, ja, jemand fliegt und zwar runter zum Strand und kommt dann mit einer Ex-Freundin wieder oder halt irgendwie sowas.
Ja, das war ja letztes Jahr immer so.
Genau, da hast du dich ja tierisch drüber aufgeregt. Aber Ryan ist tatsächlich rausgeflogen und zwar nicht so völlig aus dem Nichts, wie es im ersten Moment wirkte, sondern weil er wohl zu Hause eine Freundin hat.
Genau, das hat der Offsprecher zu zwei Gelegenheiten gesagt. Ich habe dann noch diverse Stories geschaut, unter anderem das Interview mit Vanni Schreibt.
Mhm.
Da hat er nämlich direkt gesagt, nein, ich habe keine Freundin. Und jetzt macht er auch mehrere Stories, wo er immer ein Statement ankündigt. Und ich bin schon wieder richtig genervt von dieser Art der Kommunikation. Wo wohl auch, also ich tippe jetzt einfach mal, es wird rauskommen, nein, ich hatte keine Freundin. Ja, ich war, bevor ich nach Mexiko geflogen bin, in einer Kennenlernphase, aber das war ja nichts, bla bla bla. Das war wahrscheinlich eine relativ ernste Kennenlernphase und deshalb hat die Produktion irgendwann, als sie davon Spitz bekommen hat, gesagt, nee, Freundchen, du gehst raus, wir lassen uns hier nicht verarschen, wenn du hier nicht wenigstens mit jemandem rummachst.
Ah, okay, das kann natürlich sein.
Mach hier mit jemandem rum, dann ist uns egal, wer zu Hause ist, aber wenn du hier mit niemandem rummachst, weil du Rücksicht zu Hause nimmst, dann ist vorbei.
Ja, und das klingt jetzt natürlich extrem brutal, aber wir haben ja Ryan alle kurz davor bei Are You The One gesehen und wir wissen, dass er sehr viel geknutscht hat bei Are You The One. Also, dass er eigentlich schon ein sehr knutschiger Typ ist.
Ein knutschiger Typ?
Ja.
Das ist er auf jeden Fall.
Mich würde aber auf jeden Fall auch sehr interessieren, was genau die Produktion herausgefunden hat und wann und wie.
Mhm.
Ob die dann wirklich jetzt quasi an diesem Tag das irgendwie mitbekommen haben? Wahrscheinlich nicht, weil solche Entscheidungen müssen ja auch irgendwie erstmal getroffen werden und so, dass man jemanden rausschmeißt. Oder ob die das vielleicht sogar schon vor Drehbeginn wussten und sich dachten, nein, wir gucken jetzt mal.
Das tippe ich, ja. Ich glaube, so ist es gewesen, dass sie geguckt haben, wie macht er sich? Macht er den Ryan, den wir gebucht haben, oder macht er halt was anderes und dann geht er nach Hause?
Ja. Ja, schon krass.
Auf jeden Fall.
Gerade jetzt, wo Sina ja auch plötzlich wieder Gefallen an dem Hundewelpen gefunden hat.
Das stimmt, denn während Ryan nämlich nicht knutschig unterwegs war, war Philipp schon knutschig unterwegs.
Ja, aber Sina war ja first.
Ach, ja,
ne?
Stimmt,
also
so rum war das.
Erst hat Sina sehr eng mit Ryan getanzt. Und als er dann halt eben rausgeflogen ist, war sie am Boden zerstört, war richtig geknickt, war sehr traurig, was Phil dann halt noch zusätzlich irritiert und auch eifersüchtig gemacht hat.
Mhm.
Und erst daraufhin hat er sich die Natalie geschnappt, die Ex von Ryan, und ist mit ihr baden gegangen.
Stimmt, da muss ich sagen, da habe ich jetzt die Abläufe ein bisschen durcheinander gebracht. Aber genau, so ist es gewesen. Die sind oben in den Sex on the Beach Room in den Pool gegangen, haben ordentlich viel geknutscht. Das sah auch aus, als hätte das geweibt.
Ja.
Und sie sollten nicht die einzigen bleiben, die knutschen sollten.
Auch Chris und Ellie haben geknutscht.
Und bei denen sah das auch sehr schön aus. Und die beiden waren auch richtig überrascht, wie gut sich das für die beiden angefühlt hat. Also, die haben ja richtig so gesagt, oh wow, die waren richtig begeistert.
Ja, ich glaube, sie haben es ein bisschen anders gesagt. Aber
oh,
ich
wow.
Stelle mir das sehr schön vor, wenn sie so reagiert hätten.
Ja, so habe ich es mir aufgeschrieben zumindest.
Also, sie hatten auch gefährliche Augen.
Ja.
Ob sie wohl grüne Augen hatten, man sagt auch, oder blaue Augen sind gefährlich, aber in der Liebe ehrlich, sagt mein Vater. Ich glaube, das ist ein Spruch, den mein Vater sagen würde.
Dein Vater hat blaue Augen.
Ja.
Gut für deine Mutter. Ja, das ist eigentlich alles, was ich mir zur dritten Folge Ex on the Beach aufgeschrieben habe. Hast du noch etwas zu diesem Machwerk?
Ja, über eine Sache bin ich noch gestolpert. Du hast da auch schon ein Meme zugemacht, was ich sehr gut fand. Und zwar haben wir ja auch gesehen, wie Fabi Natalie ausgefragt hat nach ihrem, in Anführungsstrichen, Tuning. Und sie hat dann auch bereitwillig Auskunft erteilt, was sie alles an sich hat operieren lassen oder machen lassen. Und ich schwanke. Also ich finde es auf der einen Seite irgendwie respektlos, das so zu fragen. Vor allem, wenn sie das jetzt nicht angeboten hat, von sich aus davon zu erzählen, weiß man jetzt natürlich nicht.
Ja.
Wie vorher das Gespräch
Ich glaube, sie haben schon mal, so wie ich das Gespräch verstanden habe, haben sie schon mal darüber gesprochen, aber nicht in diesem Moment, weil dieses Gespräch schien ja einfach so zu laufen. Sie sitzen da und dann fragt Fabi, na dann lieber, das hat er eigentlich getuned. Oder
ja.
So, ne?
Ja, also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, ich meine, ich bin da ja eh ein bisschen empfindlich, wenn einfach Körper thematisiert werden im Fernsehen. Haben
du
wir schon
magst
oft.
Das nicht, das hat jetzt nichts mit empfindlich zu tun.
Ja, also ich finde es halt einfach sehr oft übergriffig und fand auch das übergriffig. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob das nicht vielleicht auch gut ist, wenn sowas thematisiert wird, gerade weil ja auch durch Trash-TV und durch InfluencerInnen und Social Media und so halt jetzt gerade wieder sehr stark so ein krasses Körperbild, so ein Idealkörperbild transportiert wird. Und vielleicht ist es ja eigentlich auch ganz gut, wenn man dann halt irgendwie transparent dazu die Info bekommt, ne, das kann von mir aus dein ideales Körperbild sein, aber du solltest dir darüber im Klaren sein, dass das nur sehr wenige Menschen auf natürlichem Wege erreichen können.
Ja, okay, verstehe ich.
Ja, aber ich meine, sie hat es ja nicht ganz freiwillig gesagt, ne? Also das ja, ist vielleicht nochmal der feine Unterschied.
Das stimmt, wobei sie ja auch nicht gewirkt hat, als wäre ihr das jetzt unangenehm tatsächlich in dem Moment. Ich fand es trotzdem weird, dass er so einfach mitten in den Raum gefragt hat, ja. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Aber Nathalie scheint mir auch dieses Gespräch jetzt zumindest geübt in der Führung dieses Gesprächs
ja,
zu sein.
Ich meine, man sieht das ja auch bei InfluencerInnen, bei Instagram zum Beispiel ganz häufig, dass die da irgendwie Fragerunden machen und dann auch immer sehr offen darüber reden, was sie alles in Anführungsstrichen an sich haben machen lassen. Und ich finde es eigentlich gut, dass das halt eben thematisiert wird, dass man halt weiß, okay, ich kann anstreben, genauso auszusehen, aber wahrscheinlich muss ich dafür mich operieren lassen und viel Geld in die Hand nehmen und einfach meinen Körper modellieren.
Mhm.
Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, stolper ich dann gerade so im Fernsehen dann doch immer noch drüber und bin einfach irritiert und kann das nicht so ganz einordnen, ob das so das richtige Setting ist.
Ja, aber ist doch völlig okay. Ist doch gut, dass wir drüber gesprochen haben, würde ich sagen.
Ja, danke für das Gespräch.
Dafür ist dieser Podcast da.
Was denkt ihr denn darüber? Schreibt uns das doch ganz gerne bei Instagram unter _trashcouple_ oder bei TikTok als Trashcouple oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, trashcouple@posteo.de. Fax haben wir nicht, damit müsst ihr leben. Aber ansonsten freuen wir uns immer sehr über eure Meinung, über eure Eindrücke, über eure Gedanken. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung gebt und vielleicht auch nochmal so ein paar nette Worte in eine Rezension packt.
Das wäre wirklich herzallerliebst. Und wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sag ich, gehabt euch wohl.
Bis zur nächsten Woche.
Na, nicht ganz bis nächste Woche, weil nächste Woche müssen wir die Folge leider ausfallen lassen, wie du weißt. Denn wir haben einiges vor. Wir haben Hochzeitstag, wir gehen zum Apache-Konzert. Und ja, vielleicht hört ihr in dieser Zeit einfach in unseren anderen Podcast rein, Stadt, Land, was. Dort erzählen wir spannende Geschichten von spannenden Orten. Und jetzt genug der Werbung. Haut rein, bis in 2 Wochen.